Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind die Themen heute.
Balanceakt. Die Chancen und Risiken des europäischen Gesundheitsdatenraums EHDS. KI-Trubel. Künstliche Intelligenz ist das dominierende Thema auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Und digitale Amtshilfe. Warum Provider die Vorratsdatenspeicherung und das E-Evidence-Paket der EU ablehnen.
Wir haben jetzt ja die Situation in Deutschland, aber auch in Europa, dass wir einen sehr fragmentierten Rahmen haben, wie Daten genutzt werden können, welche Daten genutzt werden können, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Und da setzen wir natürlich ganz immense Hoffnung daran, dass sich das durch den EHDS verbessert.
Das sagt Dennis Geisthardt vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Ja, und mit den fragmentierten Daten, da sind eben Gesundheitsdaten mit gemeint, die mit dem European Health Data Space EHDS, also dem europäischen Gesundheitsdatenraum, reguliert und EU-weit koordiniert werden sollen. Die Verordnung über den EHDS, die haben EU-Parlament und EU-Rat im März letzten Jahres beschlossen, die gilt also. Aber wie das bei den vielen EU-Gesetzen und Verordnungen so ist, bis die dann auch in entsprechende nationale Regelungen und Gesetze umgesetzt sind, da gibt es noch jede Menge gesetzgeberische Fleißarbeit zu tun. Wie weit sind wir denn hier bei uns in Deutschland mit der Umsetzung des EHDS gekommen, Michael Gessert?
Da steht ganz sicher noch eine gewaltige Wegstrecke und Kraftanstrengung bevor. Denn zum einen ist diese EHDS-Verordnung sehr umfangreich. Da hat man also wirklich löblicherweise an alle möglichen Aspekte gedacht und die auch reingeschrieben. Wer, wie, was mit den Daten machen darf, welche Voraussetzungen und welche Schutzmechanismen es da geben muss. Nur ist das auch alles sehr generell und sehr vage formuliert. Da ist den ganzen langen Text durch die Rede von dieses und jenes soll oder sollte getan oder gelassen oder gewährleistet werden. Und zum anderen gibt es eben in diesem Gesundheitsdatenraum sehr viele Akteure mit jeweils ganz spezifischen Interessen und Sichtweisen.
Mit anderen Worten, da wird noch viel interpretiert und auch viel diskutiert und dann muss der Gesetzgeber eben ein Konstrukt hinbekommen, das möglichst vielen Aspekten und Sichtweisen gerecht wird, oder?
Ganz genau. Wobei wir eben in Deutschland schon Gesetze und Regelungen haben, die zumindest eine Teilmenge des EHDS bereits abdecken. Das sind zum Beispiel das Digitalgesetz und insbesondere das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, die ja zum Beispiel die Voraussetzungen und den Umgang mit der elektronischen Patientenakte EPA regeln. Und eine Säule des EHDS soll es eben sein, dass solche EPAs und die Daten darin dann EU-weit nutzbar werden, dass ich mein Rezept zum Beispiel problemlos in der Apotheke in Italien einlösen kann, dass ein Unfallmediziner in Spanien eben direkt sieht, dass der eingelieferte deutsche Patient die oder die Vorerkrankung oder Unverträglichkeit hat. Diese Datennutzung für die direkte Behandlung, die sogenannte Primärnutzung, die ist beim EHDS der einfache und weitgehend unstrittige Teil. Spannend ist es dagegen bei der sogenannten Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten. Und da zählt die EHDS-Verordnung eine Reihe von legitimen Motiven oder Szenarien auf. Patienten- und Produktsicherheit, Forschung, Innovation und Politikgestaltung.
Ja, und wenn jetzt meine persönlichen Daten nicht nur mehr zum Zwecke meiner eigenen Behandlung erhoben, gespeichert, ausgetauscht oder verarbeitet werden sollen und das EU-weit, tja, da stellt sich dann natürlich unmittelbar die Frage, wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus? Wie kann ausgeschlossen werden, dass mir durch die EHDS-Sekundärnutzung irgendwelche Nachteile entstehen, privater, beruflicher oder finanzieller Art?
Ausreichende Schutzmaßnahmen, um ein hohes Maß an Datenschutz, Sicherheit, Vertraulichkeit und ethischer Nutzung sicherzustellen. So steht es als Forderung und zugleich als Versprechen in Absatz 4 der EHDS-Verordnung. Ein ambitioniertes Ziel, denn die für eine Sekundärnutzung in Frage stehenden Daten kommen aus einer Vielzahl von Quellen. Dennis Geisthardt vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller.
Da geht es von den Daten, die aus den tatsächlichen Patientensystemen herauskommen unserer EPA, wenn sie dann entsprechend voll einsatzfähig ist, aber auch über Daten aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, Daten aus medizinischen Produkten, Daten aus digitalen Gesundheitsanwendungen, aus Wearables, aus Verwaltungs- und Abrechnungsdaten. Für uns natürlich besonders spannend, die Daten, die auch im Forschungskontext aus den anderen Ländern und aus den anderen Institutionen auch national eingespielt werden müssen, also Studiendaten, Kohortendaten.
Das Schutzkonzept im EHDS, im Europäischen Gesundheitsdatenraum, beruht zum einen auf Anonymisierung oder Pseudonymisierung der gesammelten Daten und zum anderen auf einem restriktiven Verfahren, an wen und zu welchem Zweck Daten überhaupt herausgegeben werden. Die Nutzung darf nur in einer sogenannten sicheren Verarbeitungsumgebung geschehen. Für jede Datenabfrage und Nutzung ist ein begründeter Antrag eines nachweislich vertrauenswürdigen Akteurs nötig. Der Antrag wird dann fachkundig geprüft und genehmigt oder aber abgelehnt. Soweit die Theorie. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise hält allerdings die bislang in Deutschland geplante konkrete Umsetzung für völlig unzureichend. Er beklagt vor allem mangelnde Transparenz.
Die Betroffenen wissen nicht, was mit ihren Daten passiert. Sie bekommen keine Auskunft über die Daten, die jetzt im Forschungsdatenzentrum gespeichert sind. Sie sollen auch keine Auskunft bekommen über ihre Datennutzung in den Medizinregistern oder in irgendwelchen anderen Auswertungszusammenhängen. Dann ist nicht vorgesehen, dass die Stelle, die jetzt die Daten freischaltet für zum Beispiel Forschende, dass die hinreichend unabhängig ist, dass sie qualifiziert ist, dass sie hinreichend kontrolliert werden kann.
Ganz andere Datenschutzsorgen haben die von Dennis Geisthardt vertretenen forschenden Arzneimittelhersteller. Mit dem Datenaustausch für Forschungs- und Entwicklungszwecke soll, so steht es im EHDS-Text, dazu beigetragen werden, dass der Gesellschaft neue Arzneimittel, Medizinprodukte und Gesundheitsversorgungsprodukte und Dienstleistungen zu erschwinglichen und fairen Preisen zur Verfügung stehen. Nur haben Pharmaunternehmen eben auch Gewinninteressen und so pochen die Firmen darauf, im Zweifelsfall ihr IP, ihr geistiges Eigentum, geheim halten zu dürfen.
Auch wenn wir durch den EHDS die Obligation haben, Datensätze anzuzeigen, die für die jeweiligen Unternehmen und ihre Forschungsgegenstände von besonderem Interesse sind oder die sie als besonders schützenswert erachten, dann brauchen wir auch die Möglichkeit, da halt das Veto zu ziehen und zu sagen, da würden wir gerne einen IP-Claim draufsetzen und den dann eben nicht zur Verfügung stellen.
Dass sich durch eine EU-weite Koordinierung von Gesundheitsdaten massive Vorteile für Bürgerinnen und Bürger ergeben könnten, das sieht auch Datenschützer Thilo Weichert so. Beim jetzigen Stand der geplanten deutschen Gesetzesentwürfe drohten aber Verstöße gegen das Grundgesetz sowie EU-Recht. Seine Empfehlung?
Also aus meiner Sicht wäre das wirklich die richtige Lösung, einen sogenannten Datencockpit über das Internet auch zu implementieren, wo betroffene Bürger durch entsprechende Authentisierungsmaßnahmen eben dann ihr eigenes Konto sozusagen eröffnen können und ihre Rechte wahrnehmen können, wo aber gleichzeitig ja dann auch die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, was mit den Daten passiert.
Da ist es dann wieder das alte Vorurteil, die Datenschützer verhindern und bremsen, die anderen Akteure betonen die Chancen statt der Risiken. Obwohl hier beim EHDS ist das ja offenbar noch viel komplexer. In ganz spezifischen Bereichen bremsen auch die eigentlich üblichen Verdächtigen, hier eben die Pharmaindustrie, oder Michael?
Ja, ich glaube, das ist aber alles gar kein Schwarz-Weiß-Szenario. Okay, es gibt hier im Gesundheitssektor natürlich massive wirtschaftliche und auch politisch-strategische Interessen. Thilo Weichert, der langjährige Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein und insofern sicherlich mit fundierter Expertise unterwegs, der hatte Anfang Dezember eine eigene Stellungnahme zum aktuellen Referentenentwurf zum Medizinregistergesetz eingereicht, wo halt eben viele EHDS-Aspekte berührt sind. Seine sozusagen unverlangt eingesandte Stellungnahme hat das Bundesgesundheitsministerium aber nicht auf seiner Webseite verlinkt, wohl aber rund 40 andere offenbar angefragte Stellungnahmen von allen möglichen Beteiligten in der Gesundheitsbranche. Darunter aber kein einziger Datenschutzbeteiligter.
Und das, obwohl das Datenschutzproblem, so steht das ja auch lang und breit in der EHDS-Verordnung, bei der ganzen Umsetzung zentral ist.
Tja, das habe ich am Dienstag auch beim Bundesgesundheitsministerium angefragt, wie es zu dieser Auswahl oder Beschränkung kam. Darauf hat das Ministerium allerdings nichts geantwortet. In der sehr kurzen und sehr pauschalen Rückmeldung, die ich gestern bekommen habe, spricht das BMG davon, durch klare Datenverarbeitungs- und Informationsvorschriften werde das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person gewahrt und das BMG werde, ich zitiere noch weiter, bei dem Vorhaben unter anderem durch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beraten.
Also kann man nur darauf hoffen, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte mit ihren Beratungen auch durchdringt?
Ja, um das mal fair darzustellen, auch bei Datenschutz- oder Grundrechtsauslegungen gibt es ja Interpretationsspielraum. Und letztlich muss dann vielleicht irgendwann ein Bundesverfassungsgericht oder ein EuGH entscheiden. Aber ich muss nochmal sagen, aus meinen Gesprächen habe ich kein Schwarz-Weiß-Bild mitgenommen, dass wirksamer Datenschutz essentiell ist. Das sieht auch Dennis Geisthardt von den Pharmaunternehmen eben allein schon als Bedingung dafür, dass die Bürger da überhaupt mitmachen.
Bis spätestens Frühjahr nächsten Jahres muss das deutsche Gesetz zum EHDS stehen und dann gibt es noch eine Übergangszeit bis endgültig 2031, wo alles laufen soll. Bis dahin kann, wird und muss sich vielleicht noch einiges tun und einen Zwischenstand zum europäischen Gesundheitsdatenraum, den gab uns Michael Gessert. Dankeschön.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.
In Las Vegas fand sie diese Woche wieder statt. Traditionell erst kurz nach Weihnachten, um vorher die geneigten Kunden nicht bei der Kaufentscheidung fürs Fest mit brandneuen, aber erst später lieferbaren Produkten zu verwirren. Die Consumer Electronics Show, die zeigte auch diesmal wieder alles an elektronischen Geräten und sonstigem Gedöns, was für Haus, Hof und Garten sowie dem Auto interessant, nützlich oder auch total überflüssig sein könnte. Klar, dass auch hier KI das alles bestimmte Thema war. Nils Dams berichtet.
Es gibt zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die auf Sprachbefehle hört. Sag einfach, hey Alexa, mach mir einen großen Cappuccino und die Maschine weiß sofort, was gemeint ist. Erklärt Patricia Alombro von Bosch. Das funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Die Maschine wird mit der neuen Version von Amazons Sprachassistent Alexa gekoppelt und soll dadurch menschliche Sprache verstehen. Du kannst dann bestellen wie in einem Café. Nein, selbst testen, das gehe noch nicht. Das WLAN in den Hallen sei zu schwach. Und das auf dem nach eigenen Angaben mächtigsten Tech-Event der Welt. Willkommen auf der CES 2026. Um in die Messehallen zu kommen, muss man auch ständig durch die Casinos der großen Las Vegas Hotels. Also erst sieht man Menschen zocken und einen Raum weiter sind dann humanoide Roboter, die irgendwie Tischtennis spielen oder so. Also das ist schon eine spezielle Veranstaltung hier. Künstliche Intelligenz steckt mittlerweile ganz selbstverständlich in diversen Alltagsgeräten. Die ganz große KI-Aufregung der letzten 3 Jahre nach der Veröffentlichung von ChatGPT hat sich aber gelegt. Jetzt geht es hier darum, wie genau uns KI das Leben erleichtern soll, und zwar nicht nur in Kaffeemaschinen.
Sure, I'll get the laundry started.
Hey, ich mache jetzt die Wäsche und zeige allen, was ich kann.
Let me show everyone what I can do.
LG stellte in Las Vegas den Haushaltsroboter Cloyd vor. Der hat 2 Hände mit jeweils 5 Fingern, mit denen er bei der Bühnendemonstration ein Handtuch in eine Waschmaschine gelegt hat. Er soll auch Croissants aufbacken.
Like toasting your croissant just the way you like it.
Und abspülen können.
Clearing the dishes after meals.
Wann und ob er überhaupt auf den Markt kommt, ist aber noch nicht klar.
And keeping your day flowing smoothly.
Auf der CES gibt es sehr unterschiedliche Technikthemen. Der Futterspender, der Tiere per Gesichtsscan erkennt, wird genauso vorgestellt wie das Küchenmesser, das durch elektrische Vibrationen noch schärfer schneiden soll. Es geht aber auch um weitreichendere Themen in der Tech-Welt.
Hallo Las Vegas! Happy New Year! Welcome to CES!
Jensen Huang, der Chef des Chip-Herstellers Nvidia, kündigte eine neue, verbesserte Generation von KI-Chips an. Außerdem entwickelt seine Firma Software für selbstfahrende Autos. Eine Konkurrenz zu den Robotaxis von Tesla und Waymo vom Google-Konzern Alphabet.
Now, this is going to be the first.
Das ist der erste große Markt für physische KI. Der Wendepunkt von nicht autonom fahrenden Autos zu autonom fahrenden Autos passiert wahrscheinlich gerade jetzt. Dass künstliche Intelligenz immer mehr in der echten, der physischen Welt ankommt, macht auch Siemens zum Thema.
When AI enters
KI wird in der physischen Welt zu einer Kraft, die die Art verändert, wie wir entwerfen und bauen, wie Fabriken produzieren und Infrastruktur arbeitet, sagte Siemens-Chef Roland Busch in einer Keynote am ersten Messetag. Siemens arbeitet im KI-Bereich mit Nvidia zusammen. Beide Firmen riefen auf der CES die industrielle KI-Revolution aus. Dabei geht es unter anderem um die Entwicklung sogenannter digitaler Zwillinge.
Alles, was in der Zukunft gebaut wird, wird zweimal gebaut. Nämlich erst in der digitalen Welt. Also ich überlege mir, welche Maschine, welches Auto ich bauen möchte, welche Fabrik ich bauen möchte.
Erklärt Technikvorstand Peter Körte im ARD-Interview.
Und wenn ich dann die Anlagen baue, dann habe ich die schon fertig optimiert. Und dann bauen wir das in der realen Welt. Und der letzte Schritt, und darüber reden wir dieses Jahr, wie man diese beiden Welten dann zusammenbringt, dass der digitale Zwilling mit meiner realen Welt mit miteinander redet und wir uns immer wieder und schneller verbessern.
Von der CES diese Woche in Las Vegas berichtete Nils Dams. Zurück nach Deutschland und Europa. Kurz vor Weihnachten hatte ja Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sie wieder aus der Grabbelkiste der Ordnungspolitik hervorgekramt. Die Vorratsdatenspeicherung. Sie soll neu aufgelegt werden, obwohl sie schon mehrfach vor Gericht gescheitert ist. Und zwar in einer milden Variante. Denn der aktuelle Vorschlag der Bundesregierung, der sieht lediglich eine dreimonatige Aufbewahrungspflicht der sogenannten IP-Adresse vor. Datenschutzaktivisten wie zum Beispiel der Chaos Computer Club sind trotzdem wenig begeistert. Und auch viele Provider halten wenig davon, zumal weitergehende EU-Regelungen aus dem sogenannten E-Evidence-Paket das deutsche Gesetzesprojekt in einem anderen Licht erscheinen lassen. Darüber sprach ich mit Klaus Landefeld, dem Vorstand Infrastruktur und Netze beim Eco-Verband der Internetwirtschaft.
Es sind eigentlich zwei Teile, um die es geht. Das eine ist ein Versuch, das in Europa wieder zu etablieren. Also in Europa hatten wir ja von 2006 bis 2014 im Prinzip Vorratsdatenspeicherung, bis sie dann gekippt wurde. Und jetzt ist es so, dass wir auch in Deutschland einen neuen Versuch bekommen, wo es im Prinzip darum geht, das, was im Koalitionsvertrag schon angelegt wurde, nämlich eine dreimonatige Speicherung von IP-Adressdaten umzusetzen. Und das ist jetzt die neueste Auflage. Ich meine, wir haben zwei Varianten schon gehabt. Die sind immer gekippt worden von den Gerichten. Schauen wir mal, was jetzt aus der dritten wird.
Die Befürworter dieses neuerlichen Vorschlags behaupten ja, das sei ein verhältnismäßig mildes Mittel. Wie denken Sie darüber?
Ja, die IP-Adressspeicherung ist nur ein Teil. Und wenn man das tatsächlich für sich sehen könnte, dann wäre es vielleicht tatsächlich nicht so schlimm, weil die Frage ist, woher kommt diese IP-Adresse? Sie muss aus irgendeinem anderen Ermittlungsansatz kommen. Das Problem ist, dass sich mittlerweile diese Speicherung der Service-Daten, die man also dazu verwenden muss, um diese IP-Adresse überhaupt zu bekommen, um anschließend einen User zu identifizieren, die setzt sich immer mehr durch. Die ist europaweit in sehr, sehr vielen Ländern immer noch gang und gäbe, um 20, um genau zu sein, und auch in Ländern, in denen die meisten Dienste beheimatet sind. Irland zum Beispiel, da gibt es eine 12-monatige Vorratsdatenspeicherung. Also diese Frage, wo kriege ich diese Daten her, die stellt sich eigentlich gar nicht, weil unsere Strafverfolgungsbehörden können problemlos auf diese Daten zugreifen. Das ist auch gerade in 2023 neu geregelt worden durch das sogenannte E-Evidence-Verfahren. Das heißt, deutsche Strafverfolgungsbehörden können direkt sich diese Daten von Service-Providern aus dem Ausland holen. Und wenn sie sie dann anschließend mit den IP-Adressdaten übereinanderlegen können, dann haben wir genau das, nämlich eine komplette, im Prinzip fast den gläsernen Bürger, wenn man das von vielen Diensteanbietern zusammenzieht und dann mit den IP-Adressdaten übereinanderlegt, dann hat man im Prinzip doch wieder das komplette Kommunikationsverhalten des Einzelnen hergestellt.
Also ist die deutsche Regelung allein gar nicht das Problem, sondern die vielen unterschiedlichen Regelungen innerhalb der EU-Länder?
Genau. Also diese ganzen vielen einzelnen Maßnahmen, das ist im Prinzip der neueste Trend, den man im Prinzip beobachten kann bei den Strafverfolgungsbehörden, dass man das atomisiert und das alles in kleine Einzelmaßnahmen auseinanderlegt, wie zum Beispiel eben eine reine IP-Adressspeicherung, ohne irgendwelche Dienste zusätzlich zu verpflichten. Damit tue ich formal das aufrechterhalten, was der Europäische Gerichtshof beschlossen hat und gesagt hat in dem letzten Urteil in 2024, dass man das trennen kann und trennen muss. Dann habe ich diese Einzelmaßnahmen, aber wenn ich die anderen Daten an anderer Stelle bekommen kann und dann doch wieder übereinander legen kann, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Und das hatte der Europäische Gerichtshof auch gesagt. Das muss ausgeschlossen sein, dass man durch ein Zusammenführen von den Daten dann doch wieder komplett das Nutzerverhalten des Einzelnen irgendwie aufdecken kann. Und genau das ist eben jetzt nicht gegeben. Man kann von den unterschiedlichsten Diensten, und die Forderungen gehen da noch viel weiter, die gehen mittlerweile so weit, dass auch alles, was Shopping ist, was Gaming ist, was Taxidienste, Hotelbuchungen bis hin zu Lebensmittellieferungen und so weiter, alle diese Dienste sollen in Zukunft Daten speichern und die dann auf Anforderungen herausgeben. Und wenn ich diese ganzen einzelnen Dienste dann nehme und das dann identifiziere, wer war denn eigentlich der Nutzer, der da hinten dran steht, dann habe ich natürlich genau das. Dann habe ich das komplette Nutzungsverhalten und auch den komplett gläsernen Bürger zumindest für Leute, die sehr stark digital unterwegs sind und alles online machen.
Bislang hat man ja vielleicht gedacht, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden nur auf die Vorratsdaten tatsächlich Zugriff haben, die auch in Deutschland erhoben werden. Das aber ist ein Trugschluss, oder?
Das ist ein absoluter Trugschluss. Also man kann durch dieses E-Evidence-Verfahren, was also ab 18. August 2026 tatsächlich live ist, können Strafverfolgungsbehörden aus anderen europäischen Ländern, aus jedem anderen europäischen Land, die Daten auch bei deutschen Service-Providern anfordern. Also alles das, was ein deutscher Service-Provider speichert, wird dann auf erste Anforderung herausgegeben. Und das noch viel schrägere daran ist, ich kann es wirklich nur schräg nennen, ist, dass es dann nach dem Recht des anfragenden Staates geht. Das heißt, unser Recht spielt dann in dem Moment gar keine Rolle. Wenn also, was ich spanische Strafverfolgungsbehörden bei uns anfragen würden und wollen Daten haben, dann gilt ausschließlich das spanische Recht an dieser Stelle. Also wenn es nach spanischem Recht zulässig ist, die Abfrage, dann müssen wir als deutsche Service Provider diese Daten dann herausgeben, auch wenn es nach deutschem Recht unzulässig wäre.
Wie sind denn die Systeme, die innerhalb dieser E-Evidence-Regelungen entstehen, gegen missbräuchliche Nutzung geschützt?
Also tatsächlich ist es so, dass in diesem E-Evidence-System, es ist tatsächlich ein integriertes, vollelektronisches System, wo sich die Provider immer in ihrem eigenen Land anmelden müssen, dort über ein zentrales System diese Anfragen bekommen und auch da antworten müssen. Das ist zumindest mal transportverschlüsselt. Es ist auch eigentlich vorgesehen, dass die Daten, die man rausgibt, dann Ende zu Ende verschlüsselt werden, sodass nur die Anfragenstellen es dann wieder auflösen können. Aber ob das dann alles eingehalten wird, es gibt also ein paar Länder, die wollen das zum Beispiel nicht, dass es Ende zu Ende verschlüsselt wird, das ist dann schon wieder ein Problem. Und ob man dann richtig verifizieren kann, dass die Anfragenstellen auch berechtigt sind oder nach ihrem eigenen Recht, hat ja vorhin gesagt, das ist immer nur nach dem Recht des Anfragenlandes. Das heißt, weiß ich als deutscher Service-Provider eigentlich, wer anfragen darf aus irgendeinem anderen EU-Land? Das ist nicht so eindeutig, weil eben das Zivilprozessrecht oder auch das Strafprozessrecht ganz anders ist in den einzelnen Ländern. Das ist nicht harmonisiert. Das heißt, es ist alles andere als einfach für uns immer zu beurteilen, ob die eigentlich anfragen können. Und das sollen dann die Behörden in dem eigenen Land überprüfen. In Deutschland hat man das an die Staatsanwaltschaften delegiert. Aber ob die dann zeitnah antworten können, die haben nämlich nur einen sehr kleinen Zeitraum, 8 Tage, um das dann zu tun und komplett recht im Prinzip zu prüfen, ob die Anfragen berechtigt sind und so weiter und so fort. Wir reden von den gleichen Staatsanwaltschaften, die auch mal 4 Wochen brauchen, bevor sie auch nur ein Aktenzeichen im Cybercrime irgendwie assigned haben. Das ist doch sehr zweifelhaft und dann ist der Schutz null. Dann werden die Daten erstmal rausgegeben, weil nach 8 Tagen muss der Provider antworten. Und die Regelung ist leider so, wenn bis dahin kein Einspruch kam des eigenen Landes, also ist im Prinzip eine Negativregelung, man muss nur nicht rausgeben, wenn es einen Einspruch gab. Das wird aller Voraussicht nach, also wir als Provider erwarten zumindest nicht, dass das oft passieren wird. In der Regel werden die Daten wohl rausgegeben werden.
Da können ja unglaublich viele unterschiedliche Stellen aus der ganzen EU Daten abrufen. Ist das nicht an sich schon ein Sicherheitsrisiko?
Also es ist ein sehr großes Sicherheitsrisiko. Es sind also nach den Zählungen, die wir so gemacht haben, auf EuroISPA, also auf dem europäischen Ebene, erwarten wir ungefähr 400.000 Service-Provider, die daran teilnehmen und ungefähr 10.000 plus Strafverfolgungsbehörden, einzelne Polizeidienststellen, so die dann tatsächlich diese Abfragen machen können. Da ist das Schindluder natürlich vorprogrammiert, wenn man es mal genau nimmt, weil eigentlich jeder Einzelne, sobald ein Account kompromittiert wird, kann man alles abfragen. Wenn man einen Richter kompromittieren würde, dann könnte man, wie gesagt, sogar E-Mail-Inhalte oder Cloud-Speicher, vielleicht auch von Unternehmen mit Konstruktionsplänen oder sonst, man könnte alles Mögliche abfragen über an dieser Stelle. Und wenn man dann erfährt, dass es in einigen europäischen Ländern durchaus nicht so teuer ist, eben zum Beispiel auch einen Richter zu bestechen oder so, sondern das sind überschaubare Eurobeträge, sage ich mal, die da im Raum stehen. Und das System bietet leider nichts dafür an. Es gibt nichts, was irgendwie statistische Anomalien oder wenn irgendwelche Accounts besonders viele Anfragen machen würden oder so, da gibt es keinerlei, nichts, was vorgesehen ist, um irgendwie da einen Schutz in dem System zu erlangen. Und diese Sachen, die gibt es heute schon, also bevor E-Evidence überhaupt da ist, und die werden wahrscheinlich danach explodieren, weil es einfach so einfach wird, das dann zu machen.
Das war Klaus Landefeld vom ECO-Verband der Internetwirtschaft über die geplante deutsche Vorratsdatenspeicherung und das E-Evidence-Paket der Europäischen Union. Der Bundesnachrichtendienst soll mehr Internetdatenströme speichern dürfen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Bundeskanzleramt plant, die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes bei der Überwachung des Internets deutlich auszuweiten. Dies geht aus einem noch nicht öffentlichen Gesetzentwurf hervor, über den NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Bisher hat der BND bereits am deutschen Internetknoten DKIX Zugriff auf den darüber laufenden Internetverkehr. Allerdings darf er dabei nur nach definierten Suchbegriffen filtern und nur Metadaten für einen begrenzten Zeitraum speichern. Künftig soll der Dienst die Befugnis erhalten, komplette Teile des Datenverkehrs bis zu einem halben Jahr zu speichern und auszuwerten. Dadurch soll der BND leistungsfähiger werden und unabhängiger, insbesondere von den mächtigen US-Geheimdiensten. Zudem soll der BND mehr Befugnisse für Hacking-Operationen bekommen, um in fremde Systeme einzudringen.
Deutschland bekommt eine Justiz-Cloud.
Bei der Digitalisierung der Justiz wollen Bund und Länder künftig eine gemeinsame Plattform nutzen. Laut dem Bundesjustizministerium soll eine erste Version der Bund-Länder-Justiz-Cloud bis Anfang 2027 bereitstehen. Die Justizcloud soll für die Anwender einheitlich sein, aber dezentral gehostet werden, auch aus Sicherheitsgründen. Bisher gibt es in Bund und Ländern verschiedene E-Aktensysteme. Diese sollen mit der Justizcloud vereinheitlicht und auf den neuesten technischen Stand gebracht werden.
Eine KI-Kamera erfasst Verkehrssünder.
Im Rahmen eines Pilotversuchs in Athen hat eine einzelne KI-gestützte Verkehrskamera innerhalb von nur 4 Tagen mehr als 1000 Verkehrsverstöße automatisch erkannt. Insgesamt waren bei dem Test 8 dieser Kameras im Einsatz. Zusammen erfassten sie knapp 2500 Verstöße. Das System basiert auf einer Echtzeit-Bildauswertung und Mustererkennung. Damit kann es unter anderem dokumentieren, wenn Fahrer am Steuer ihr Mobiltelefon nutzen, ohne Sicherheitsgurt unterwegs sind oder zu schnell fahren.
Beim kommenden Digital Networks Act setzt die EU offenbar auf Dialog statt Strafen.
Am 20. Januar will die EU-Kommission den Digital Networks Act vorstellen. Damit soll unter anderem das Verhältnis zwischen Netzbetreibern und großen digitalen Plattformen neu geregelt werden. Bisher stand im Raum, dass mit dem DNA Big-Tech-Firmen wie Google, Meta oder Netflix mit Strafzahlungen zur Kasse gebeten werden könnten, um den Ausbau der europäischen Netzwerkinfrastruktur mitzufinanzieren. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters könnte der Digital Networks Act jedoch viel milder ausfallen. Er soll vor allem auf Dialog und freiwillige Regelvereinbarungen statt auf strenge Vorgaben und Strafzahlungen setzen.
Ein KI-Modell kann Krankheiten im Schlaf erkennen.
Das Modell heißt SleepFM und wurde von einem Team der Stanford University entwickelt. Es kann auf Basis von Messdaten, die im Schlaf erhoben werden, Langzeitprognosen zu den Gesundheitsrisiken eines Patienten liefern und das gleich für über 130 verschiedene Erkrankungen. Die KI ist dabei deutlich genauer als herkömmliche Vorhersagemodelle. Als Trainingsgrundlage von SleepFM dienten riesige Datensätze, die in Schlaflabors aufgezeichnet wurden. Sie umfassen unterschiedlichste Messdaten wie Herzaktivität, Hirnströme, Muskelbewegungen und Atemwerte von über 60.000 Personen.
Sternzeit, 10. Januar. Mond und Planeten in der Radarfalle. Vor 80 Jahren rauschten die ersten Radarpulse zum Mond. 2,5 Sekunden später war das Echo zu empfangen. Dieser Beginn der Radarastronomie gelang dem Fernmeldekorps der US-Armee um die beiden Ingenieure John DeWitt und King Stodola. Das Projekt hatte den Decknamen Diana nach der römischen Mond- und Jagdgöttin. Das Militär wollte den Mond als Reflektor nutzen, um Funksignale über weite Strecken zu transportieren. Doch schnell war klar, dass der Mond für Kommunikationszwecke eher ungeeignet ist. Denn diese Methode funktioniert nur, wenn er sowohl für Sender als auch Empfänger am Himmel steht. Mit dem Aufkommen der Kommunikationssatelliten in den 1960er Jahren hatte sich dieses Ziel ohnehin erledigt. Zudem hoffte man vor 80 Jahren, vom Mond reflektierte Funksprüche der Sowjets zu empfangen und so mit himmlischer Hilfe den Feind abzuhören. Doch es stellte sich bald heraus, dass dies nur mit unrealistisch großen Radioteleskopen möglich wäre. Dennoch war das Radarexperiment mit der großen Antenne in Fort Monmouth an der Atlantikküste südlich von New York ein Meilenstein. Wie sich zeigte, laufen Radiowellen durch die geladene Ionosphäre der Erde hindurch. Damit war klar, dass auch Funkkontakt zu Raumschiffen möglich sein würde. Später haben die Astronomen mit Radarwellen und großen Radioteleskopen unter anderem die Oberflächen von Venus und Merkur untersucht. Heute ist die Radarastronomie äußerst wichtig, um Form und Bewegung erdnaher Asteroiden zu erfassen.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.